Deutschlandfunk, Andruck.
Am Mikrofon Katrin Stövesand. Willkommen zu unserem Magazin für politische Literatur. Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff in unserer digitalen Welt. Wie er abgebaut wird, verschweigen Tech-Konzerne und Autohersteller gern. Das Buch Blutrotes Kobalt von Siddharth Kara zeigt die dunkle Seite unseres akkubetriebenen Alltags. Und apropos dunkle Seite, der indische Autor und Politiker Shashi Tharoor rechnet mit der britischen Herrschaft in Indien ab. Titel seines Buches Zeit der Finsternis. Wie umgehen mit den großen Krisen unserer Zeit? Der Soziologe Armin Nasehi mahnt in seinem Buch Kritik der großen Geste, die Veränderungen klein und alltagsnah anzusetzen.
Es ist natürlich auch ein Anpassungsproblem. Also von unternehmerischen Akteuren zu verlangen, von jetzt auf gleich die Dinge anders zu machen, ist relativ schwierig. Die sind auch träge. Und träge ist jetzt gar nichts Negatives. Ja? Wenn wir alles jeden Tag ändern könnten, dann würden wir wahrscheinlich zusammenbrechen, psychisch, sozial und kulturell.
US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird nun wahrscheinlich in den Präsidentschaftswahlkampf eintreten. Wir wiederholen daher einen Beitrag zu einem Porträt über die Politikerin. Und zum Schluss stellen wir Ihnen den Katalog zur Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus vor, die noch bis Mitte September in Weimar läuft. Smartphones, Laptops oder Elektroautos ziehen ihren Strom bekanntermaßen aus Akkus. Die üblichen Lithium-Ionen-Akkus enthalten zumeist auch Kobalt. Das verhindert die Überhitzung. Für die E-Mobilität wird mittlerweile auch auf Alternativen gesetzt, denn der Kobaltabbau ist alles andere als nachhaltig. Der größte Anteil des Rohstoffs, der weltweit zum Einsatz kommt, wird in der Demokratischen Republik Kongo geschürft, und zwar unter grausamen Bedingungen. Der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Menschenrechtsaktivist Siddharth Kara hat sich das auf seinen Reisen genau angesehen. Seine Schilderungen im Buch Blutrotes Kobalt, das übrigens für den Pulitzer-Preis nominiert war, machen betroffen und nachdenklich, beschreibt unser Rezensent Michael Wolf.
Der Reichtum an Ressourcen kann ein Fluch sein. Wie Siddharth Kara zu Beginn seines Buchs schildert, ist Zentralafrika dafür ein gutes Beispiel. Seit der Kolonialzeit pressen westliche Staaten und Unternehmen aus der Region heraus, was sie gerade benötigten. Sei es Elfenbein für Klaviertasten, Kautschuk für die Reifenproduktion, Uran für den Bau von Atombomben oder, seit der Jahrtausendwende, Kobalt für wiederaufladbare Batterien. Ungefähr 70% des weltweiten Bedarfs wird heute mit Exporten aus der Demokratischen Republik Kongo gedeckt. Man könnte insofern meinen, dass das Land und seine Bevölkerung im Zuge der digitalen Revolution zu Wohlstand gekommen wären. Wie Kara schreibt, ist jedoch das Gegenteil der Fall.
Die großen Unternehmen, die Produkte mit kongolesischem Kobalt verkaufen, sind Billionen wert. Doch die Menschen, die diesen Rohstoff aus dem Boden holen, leben in extremer Armut und unermesslichem Leid. Sie fristen ein menschenunwürdiges Dasein in einer Umgebung, die von ausländischen Bergbauunternehmen wie eine Giftmüllhalde behandelt wird. Millionen von Bäumen wurden abgeholzt, Dutzende von Dörfern zerstört, Flüsse und Luft verschmutzt und Ackerland vernichtet. Unser alltägliches Leben wird durch eine menschliche und ökologische Katastrophe im Kongo ermöglicht.
Das im Stil einer Reportage verfasste Buch Blutrotes Kobalt ist Ergebnis einer jahrelangen Recherche im Südosten des Landes. Hier hat der indisch-US-amerikanische Autor immer wieder Kobaltminen besichtigt, teils auch ohne Erlaubnis. Ein gefährliches Unterfangen, nicht nur für ihn, sondern auch für seine Gesprächspartner. Kobalthändler, NGO-Mitarbeiter, Regierungsbeamte, vor allem aber Bergleute kommen bei ihm zu Wort und liefern eine beeindruckende Fülle an Informationen aus erster Hand. Eindringlich erzählt Kara von einem System, das hunderttausende Menschen gezielt am Existenzminimum hält, sprich diese maximal ausbeutet. Sein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem sogenannten handwerklichen Kobaltabbau. Gemeint ist das Schürfen mit Schaufeln und Hacken, oft aber auch nur mit bloßen Händen. Auf diese Weise würden bis zu 30% des Kobalts im Kongo gefördert, schreibt Kara.
Da der handwerkliche Bergbau fast ausschließlich informell erfolgt, bestehen nur selten schriftliche Vereinbarungen über Löhne und Arbeitsbedingungen. In der Regel gibt es auch weder die Möglichkeit, bei Verletzungen Hilfe zu suchen, noch ein Rechtsmittel, um eine Entschädigung einzufordern. Kleinschürfer erhalten fast immer nur einen kümmerlichen Lohn, der auf Basis der Stückzahl gezahlt wird. Außerdem müssen sie alle Risiken von Verletzungen, Krankheit oder Tod selbst tragen.
Und diese Risiken sind erheblich, wie Kara ausführt. Einstürzende Stollen gehören zum Alltag. Schwermetalle setzen sich über Luft, Wasser und Nahrungsmittel im Körper fest. Arbeiterinnen leben in ständiger Angst vor sexueller Gewalt. Und Soldaten agieren beim Bewachen der Minen nicht zimperlich, was auch Kara selbst erfahren muss, als er auf einmal in einen Gewehrlauf blickt. An einigen Stellen meint man einen Thriller zu lesen, was ein wenig zu Lasten der Sachlichkeit geht, jedoch vom Autor beabsichtigt ist. Er möchte sein Publikum auch emotional ansprechen, insbesondere wenn es um das Schicksal von Kindern geht. Eigentlich sei Kinderarbeit im Kongo verboten, schreibt er, doch dessen ungeachtet würden schon die Jüngsten systematisch in die Bergbaustollen getrieben, da die Schulgebühren für viele Eltern unerschwinglich seien. Unter dem Radar der Weltöffentlichkeit arbeiteten Kinder und Jugendliche auf diese Weise an Produkten von Firmen wie Apple, Samsung oder Tesla mit.
Offiziell toleriert keines dieser Unternehmen die menschenunwürdigen Bedingungen, unter denen Kobalt im Kongo gefördert wird. Aber weder sie noch sonst irgendjemand unternimmt die notwendigen Anstrengungen, um diese Bedingungen zu verbessern. Tatsächlich scheint sich niemand der Verantwortung für die negativen Folgen des Kobaltabbaus im Kongo stellen zu wollen. Nicht die kongolesische Regierung, nicht die ausländischen Bergbauunternehmen, nicht die Batteriehersteller und schon gar nicht die großen Technologie- und Automobilkonzerne.
Wie Kara zeigt, ist der Markt mit Absicht so gestaltet, dass er schwer zu regulieren ist. Die Kleinschürfer dürfen ihr Kobalt demnach nicht direkt an die Bergbaufirmen verkaufen. Diese bekommen das unverarbeitete Gestein über den Umweg von Zwischenhändlern, die nicht danach fragen, unter welchen Bedingungen es gewonnen wurde. Der Autor macht klar, das ist nur eine kleine Verzögerung auf dem Weg zum Weltmarkt, die jedoch bewirkt, dass alle weiteren Beteiligten ihre Hände in Unschuld waschen können. Auf der Strecke bleiben all die elenden Arbeiterinnen und Arbeiter, denen Kara mit seinem Buch ein Denkmal setzt. Solchen wie der 15-jährigen Elodie.
Sie war kaum mehr als Haut und Knochen. Ihr Gesicht mit den hervorstehenden Wangenknochen war von Schlamm verkrustet, ihr Haar mit Schmutzklumpen verknotet. Sie litt an einem fürchterlichen Husten. Ihr schwacher, 2 Monate alter Sohn, den sie auf dem Rücken trug, war in ein ausgefranstes Tuch eingewickelt. Sein winziges Köpfchen fiel jedes Mal zur Seite, wenn sie mit dem Pickel auf den Boden hackte.
Die junge Arbeiterin starb wenig später. Kara erzählt eindrücklich von Menschen wie ihr, beschreibt ihre Erkrankungen und Verstümmelungen, ihre Wut und ihre Verzweiflung. Der Autor möchte mit seinem gründlich recherchierten Buch nicht nur über einen prekären Wirtschaftszweig aufklären. Blutrotes Kobalt ist auch eine politische Intervention und mehr noch, ein Schrei nach Gerechtigkeit. Niemand soll mehr so tun können, als wäre nicht bekannt, wie Kobalt gefördert wird. Kein Glied in der Wertschöpfungskette soll sich hinter vermeintlicher Unwissenheit verstecken können. Und das gilt auch für den Verbraucher, also den Leser. Wer dieses Buch zuklappt, blickt danach mit anderen Augen auf sein Smartphone.
Michael Wolf besprach Blutrotes Kobalt, der Kongo und die brutale Realität hinter unserem Konsum von Siddharth Kara. Übersetzt von Hans Freundl, bei HarperCollins erschienen, Umfang 352 Seiten, Preis 26 Euro. Die britische Herrschaft hat in Indien viele Spuren hinterlassen. So habe die Unterdrückung das Kastensystem noch verstärkt, schreibt Shashi Tharoor in seinem Buch Zeit der Finsternis. Er ist Mitglied im indischen Parlament, ehemaliger Diplomat und war auch bei den Vereinten Nationen tätig. In Großbritannien werde diese brutale und bis heute prägende Kolonialgeschichte noch immer nicht ausreichend aufgearbeitet bzw. im Schulunterricht vermittelt, kritisiert Shashi Tharoor und liefert mit seinem Buch die indische Perspektive, um nicht zu sagen eine Abrechnung mit der langen Besatzungszeit. Alexandra Wach stellt es vor.
Shashi Tharoor kann den britisch-indischen Verbindungen viel abgewinnen. Als in London geborener Schriftsteller, Diplomat und Politiker, der an englischsprachigen Schulen in Indien ausgebildet wurde, gesteht er gerne augenzwinkernd seine Liebe zu Tee, Cricket und P.G. Woodhouse. Und doch hat er 2015 bei einer Debatte der Oxford Union gefordert, Großbritannien solle seine ehemaligen Kolonie Reparationen zahlen. Seine Rede ging in Indien viral. Für ihn Grund genug, um in seinem Buch Zeit der Finsternis mit den hartnäckigsten Mythen über die angeblich zivilisierende Mission Großbritanniens abzurechnen. Etwa der Überlegenheit der britischen Justiz.
Die Briten implementierten ihre Vorstellung von geschworenen Gerichten, Meinungsfreiheit und ordnungsgemäßen Gerichtsverfahren. Unstrittige juristische Werte, wenn man von ihrer Umsetzung während der Kolonialzeit absieht, die keineswegs unparteiisch war. Ein Engländer, der seinen indischen Diener erschoss, bekam 6 Monate Gefängnis, während ein Inder für die versuchte Vergewaltigung einer Engländerin zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde.
Allein der Rassismus der Besatzer widerlege schon die Fiktion einer aufgeklärten und gütigen britischen Herrschaft, stellt Tharoor fest. Er zeichnet die Zerstörung vorkolonialer Regierungssysteme nach, analysiert die extreme Besteuerung der Landwirte und die Einführung von Gesetzen gegen Homosexualität und Volksverhetzung, die bis heute von autoritären indischen Regierungen angewendet werden. Nicht zu vergessen der britische Protektionismus, der Indiens bereits bestehende Handelsnetzwerke lahmlegte.
Als Indien für den britischen Wohlstand immer wichtiger wurde, starben Millionen Inder völlig unnötigerweise in Hungersnöten. Am Ende waren dank der rücksichtslos von Großbritannien durchgesetzten Wirtschaftspolitik während des Raj zwischen 30 und 35 Millionen Inder Hungers gestorben, obwohl es dazu nicht hätte kommen müssen.
Steuergelder, Gewinne und Millionen Tonnen Weizen flossen systematisch nach England. Statistiken sind Tharoor wichtig, denn er möchte die Ursprünge der Schwierigkeiten verständlich machen, mit denen Indien nach 1947 konfrontiert war. Die Eisenbahn hätten die Briten etwa vor allem bauen lassen, um die eigenen Produkte am Markt zu platzieren.
Die englische Stahlindustrie fand in Indien einen dringend benötigten Absatzmarkt für ihre überteuerten Produkte. Denn fast alles, was die Eisenbahn benötigte, kam aus England. Stahlschienen, Motoren, Waggons, Maschinen und Anlagen. Mit der Eisenbahn lässt sich beileibe nicht die Behauptung stützen, die Briten hätten Indien Gutes getan.
Die Diskriminierung von Indern im öffentlichen Dienst sei weit verbreitet gewesen. Zudem wurden mit indischen Steuern nicht nur die Gehälter von Beamten und der Besatzungsarmee bezahlt, sondern auch die der hunderttausenden indischen Soldaten, die in den 2 Weltkriegen dienten, gibt Tharoor wütend zu bedenken. Ein weiterer Punkt ist die Spaltung zwischen Hindus und Muslimen, die der Autor auf die britische Besessenheit zurückführt, Menschen in Gruppen zu klassifizieren. Dies habe die hinduistischen Kasten verfestigt.
Als Nebenprodukt der Ausbeutung und Ausplünderung Indiens zugunsten britischer Wirtschaftsinteressen verdankt Indien Großbritannien Aktiengesellschaften, die langjährige Erfahrung mit internationalem Handel sowie die älteste Börse Asiens, gegründet 1875 in Bombay. Und doch muss man diese rosige Sicht relativieren, dass es der Kolonialisierung durch die Briten zu verdanken ist, wenn jetzt überall auf der Welt fähige und erfahrene englischsprachige Geschäftsleute tätig und bereit sind, Indien zu einer der führenden Wirtschaftsnationen zu machen.
Letztlich, glaubt Tharoor, übertrumpfte Großbritanniens Streben nach Reichtum alle anderen Werte. Hinter der Rhetorik verbarg sich immer Eigennützigkeit, um ein Regime zu rechtfertigen, das mordete, annektierte und stahl. Wenn die heutigen Brexit-Befürworter glauben, dass der Handel mit ehemaligen Kolonialstaaten die Kosten des EU-Austritts kompensieren wird, sollten sie sich zunächst mit der blutgetränkten Geschichte der Beziehungen ihres Landes zu Indien befassen.
1600, im Jahr der Gründung der East India Company, erwirtschaftete Großbritannien nur 1,8% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, Indien etwa 23%. 1940, nach fast zwei Jahrhunderten Raj, betrug Großbritanniens Anteil fast 10%, während Indien zu einem Dritte-Welt-Land geworden war, ein weltweites Symbol für Armut und Hunger.
Zeit der Finsternis ist kein ausgefeiltes Werk. Es hat Längen und manche Argumente wiederholen sich. Dennoch ist es eine mit Wut aufgeladene, scharfzüngige Analyse, die unzählige Quellen zu einer kohärenten Kritik des Kolonialismus zusammenfasst. Tharoor fordert die Briten dazu auf, die Nostalgie durch postkoloniale Verantwortung zu ersetzen. Denn die Entwicklung des Subkontinents zu einem modernen Staat hätte ohne die Politik des British Empire eine andere werden können. Wichtig ist für ihn nicht die Höhe der Reparationen, sondern der Grundsatz der Wiedergutmachung, etwa ein symbolisches Pfund pro Jahr für die nächsten 200 Jahre als Zeichen der Entschuldigung. Ein erhellender Standpunkt zum verheerenden Erbe des britischen Imperialismus.
Eine Rezension von Alexandra Wach über Shashi Tharoors Buch »Zeit der Finsternis – Das britische Empire in Indien«. Aus dem Englischen übersetzt von Cornelius Reiber mit einem Nachwort von Mitu Sanyal, Verlag Die andere Bibliothek, 480 Seiten, 28 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Angesichts all der Krisen und Konflikte steht ein großer Imperativ über uns. Wir mögen uns doch alle einsichtig zeigen und unser Verhalten ändern, dann könnte alles viel besser sein. Der Logik folgend ist das natürlich richtig und auch die Forderungen sind im Kern richtig. Aber so funktionierten Menschen nicht und so funktionierten Gesellschaften nicht, schreibt der Soziologe Armin Nasseh in seinem Buch Kritik der großen Geste. Transformation könne nicht mit Formeln gegen die Gesellschaft gelingen, sondern nur in ihr und nur mit ihren eigenen Mitteln. Martin Tschechner mit den Einzelheiten.
Wir müssen etwas tun. Der Krieg in der Ukraine, das fortgesetzte Morden in Gaza, die Zumutungen der Energiewende, das Klima, die Migration, der Rechtsruck in Europa, dazu die beängstigend erfolgreichen Attacken auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in den USA – so kann es doch nicht weitergehen. Wir alle sind gefordert. Es sind solche Rufe nach Transformation, weit ausholende große Gesten, denen der Soziologe Armin Nasehi seine Analyse widmet. Eine Analyse, die ganz grundsätzlich Mechanik und Konsequenzen des gesellschaftlichen Diskurses seziert. Dass der Autor damit selbst Teil und Ausdruck dieses Diskurses ist, nimmt er sportlich. Da war etwas, das gesagt werden musste.
Trägheit ist nicht einfach ein Programm, eine Marotte oder ein abzulegender Charakterzug, sondern ein struktureller Schutzmechanismus, der freilich auch Kosten hat. Die Krisendiagnosen jedenfalls sagen, dass schnell etwas getan werden müsste, und zwar von uns allen. Klassisch lässt es sich am Dauerthema Klimawandel beobachten, dessen disruptive Dringlichkeits- und Katastrophensemantik sich selbst routinisiert hat. Um es klar zu sagen, die Dringlichkeit ist sehr hoch und wird immer höher, aber dringlich schnelle Veränderungen erzeugt das nicht, eher Abwehrreaktionen, die man moralisch kritisieren kann, aber wenigstens begreifen sollte.
Nasehi äußert sich in der eher persönlichen Form eines Essays. Seine Argumentation folgt dennoch den Linien einer Sozialwissenschaft, die ihre Objektivität entschieden verteidigt. Er verweist auf die kühle Kybernetik der Systemtheorie und auf einen Begriff von Kommunikation, dem zufolge nicht die gute Absicht zählt, sondern das, was beim Empfänger ankommt und Wirkung erzeugt. Was seine Analyse hingegen zutage fördert, sind Rituale und Gesten, Vereinfachung bis zum Selbstbetrug und schnelle Losungen, die zumindest aber marktfähig sind. Für den Soziologen zusammengefasst im Titel eines Bestsellers, den er offenbar für exemplarisch hält, in seiner Leichtfertigkeit. Alles könnte anders sein. Anders nämlich dann, wenn wir nur brav Fahrrad fahren, gegen Rechtsruck und Fremdenfeindlichkeit auf die Straße gehen und nicht mehr so viel Fleisch essen. Nein, sagt Nasehi und formuliert zum moralischen Schaulaufen auf dem Buchmarkt und in den Feuilletons eine Antithese. Er nennt sie engagierte Distanziertheit.
Es könnte keineswegs alles anders sein. Als Sozialwissenschaftler kann man, nein, muss man wissen, wie stabil, wie manchmal kaum auszuhalten stabil und erwartbar sich Praktiken und Routinen darstellen, wie widerständig vor allem die bewährten Alltagsroutinen, die kulturellen Chiffren und Überzeugungen, wie schwer aufklärbar Einstellungen sind und wie mächtig die Gewohnheit ist.
Aufrütteln also, raus aus der Wohlfühlecke, Gemeinsamkeit demonstrieren. Genau da aber meldet Nasehi seine Zweifel an. Die rhetorische Figur des Wir, als Appell wie als beschwörende Selbstvergewisserung, signalisiert für ihn nur scheinbar die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Tatsächlich verwischt sie Zuständigkeiten und Kompetenzen. Wenn alle angesprochen sind, muss keiner sich gemeint fühlen. Die Folgen sind mal Wurstigkeit, mal Alarmismus.
Der Grundfehler besteht, nach meinem Dafürhalten, darin, dass die ständige Aufforderung zum Engagement und die ständige Aufklärung über die Mechanismen und die Folgen von Krisen Transformationsdruck und Neujustierungen aus dem Blick geraten lässt, dass es weniger ein Engagementproblem als ein Erkenntnisproblem gibt. Üblicherweise wird das Gegenteil behauptet.
Sicher, räumt der Autor ein, die Ursachen etwa der Klimakrise seien erkannt, physikalisch und ökonomisch. Der Einfluss des Menschen bestens dokumentiert. Auch die Wurzeln politischer Konflikte ließen sich aus historischer, sozialer, auch mal aus psychologischer Analyse rekonstruieren. Putin greift an, weil Menschen verlassen ihre Heimat, wenn. Woran es dagegen fehle, sei ein Sinn für die Eigendynamik des Diskurses, für die Vielheit seiner Teilnehmer, schließlich für seine schillernde Komplexität, die in den Abstraktionen von Schrift und Sprache nur sehr unzulänglich abgebildet werden kann. Nasehi konstatiert eine strukturelle Unzulänglichkeit, aber woher sollen wir alle, da ist es wieder, das Wir, woher sollen wir es auch besser wissen?
Der Regierungsstil von Angela Merkel basierte auf der Vermeidung von Diskurs. Die Kommunikationsform der überraschungslosen Anschlüsse, der Dämpfung von Amplituden, der Wetten aufs Erwartbare hat nicht nur politisch stattgefunden, sondern auch ökonomisch. Paradigmatisch dafür ist die Automobilindustrie, die noch an der Optimierung des Diesels festgehalten hat, als klar war, dass es damit bald aus sein wird.
Der Effekt der Lektüre ist ein heilsamer Schock. Die gesellschaftliche Debatte, so weist Nasehi nach, bildet die Realität nicht ab. Sie folgt eigenen Gesetzen und Ritualen, Vermarktungszwängen, einer eigenen Semantik. Deren Visibilisierung führt schnell zu paradoxen Effekten. Verweigerung, Ablehnung, gelernte Hilflosigkeit. Keine schlechte Erklärung dafür, warum der Ruf nach einfachen Lösungen plötzlich so laut ist. Die Bahn, die Brücken, die verschleppte Digitalisierung, der Zustand des Bildungssystems könnte doch wirklich alles besser sein. Aber danke, Frau Merkel, danke, Herr Scholz, Herr Habeck, das wäre eindeutig unterkomplex. Was Armin Nasehi also beisteuert, ist eine Mahnung. Der Diskurs, so sagt er, bestimmt den Lauf der öffentlichen Angelegenheiten und nicht umgekehrt.
Martin Tschechner besprach Kritik der großen Geste, anders über gesellschaftliche Transformation nachdenken, von Armin Nasehi, im Verlag CH Beck erschienen. Die 224 Seiten kosten 18 Euro. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte nach dem Wahlerfolg der Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen:
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Sie mag die erste Frau im Amt der Vizepräsidentin sein, aber sie werde nicht die letzte sein. Nun schickt sie sich an, die erste Präsidentin zu werden. Nach dem Rückzug von Amtsinhaber Joe Biden aus dem Wahlkampf gilt ihre Kandidatur mehr als wahrscheinlich. Die US-Korrespondentin Marie Astrid Langer hat den politischen Aufstieg von Harris beobachtet und im Jahr 2021 ein Porträt der Vizepräsidentin vorgelegt. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon hat es gelesen und für Andruck mit der Autorin gesprochen. Aus aktuellem Anlass wiederholen wir Auszüge des Gesprächs. Zunächst ging es um die Frage nach der Persönlichkeit von Harris.
Tatsächlich haben mir ihre ehemaligen Mitarbeiter im Gespräch erzählt, dass es eigentlich zwei Kamala Harris gibt. Das eine ist die warmherzige, familienfreundliche Frau, die gerne lacht. Das andere ist aber die sehr ambitionierte, sehr zielstrebige und auch sehr fordernde Politikerin Harris. Und mir hat beispielsweise ihr früherer Wahlkampfmanager Brian Brokaw erzählt, dass man in ein Meeting mit Harris nur einmal unvorbereitet geht und dass man den gleichen Fehler auf keinen Fall zweimal macht, weil sie nämlich die gleichen hohen Anforderungen, die sie an sich selber stellt, auch an ihre Mitarbeiter stellt. Und ich glaube, das begründet sich auch in einer Erfahrung, die sie als junge Frau gemacht hatte, die so ein bisschen traumatisch war. Sie ist nämlich durch das erste juristische Staatsexamen geflogen. Da hatte sie nämlich einfach nicht genug dafür gelernt, wie sie selber zugibt. Und sie hat sich wahnsinnig dafür geschämt, scheint sich bis heute dafür auch zu schämen, wenn sie darüber redet. Und ich glaube, das war einfach so eine Lektion, wo man einmal hingefallen ist und sich selbst sagt, nie wieder so eine Blamage mache ich nicht nochmal.
Sie sprechen von einem Disconnect, also dass Kamala Harris sich nicht bewusst macht, was Dinge bedeuten. In ihrem Vorpräsidentschaftswahlkampf 2019 hatte sie ja stark darauf gehofft, die Stimmen der Nicht-Weißen zu bekommen, musste dann aber feststellen, dass die doch oft eher ältere weiße Männer, insbesondere Joe Biden, wählten. Und dass viele das taten, wegen Kamala Harris Vergangenheit als Staatsanwältin und Justizministerin, etwas, das sie selber und was so allgemein in der Außenwirkung als positiv immer beschrieben wurde, aber in Teilen der schwarzen Bevölkerung in den USA nicht gut ankam, angesichts des schwierigen Verhältnisses und der schwierigen Erfahrung vieler Schwarzer in den USA mit Polizei und Justiz, war das in dieser Bevölkerungsgruppe nichts, womit sie etwas gewinnen konnte. War das auch so ein Disconnect, dass sie das nicht verstanden hat?
Ich glaube, Kamala Harris hat ein ähnliches Problem, wie Barack Obama es vorher auch hatte, dass sie nämlich eigentlich moderat ist in ihren Ansichten, aber eben damit auch moderater, als es viele Schwarze in der Bevölkerung gut finden. Ich glaube, dass sie das häufig aus Kalkül macht, aber da sind wir auch an einem Punkt, den man Harris aus meiner Sicht durchaus vorwerfen kann, dass man häufig gar nicht weiß, wo sie steht eigentlich. Ein ganz anschauliches Beispiel dafür ist, sie hatte ja im Wahlkampf, während ihrem eigenen Präsidentschaftswahlkampf, einen bemerkenswerten Clash mit Joe Biden, als sie ihm nämlich in einer Fernsehdebatte gesagt hatte, ich glaube nicht, dass du ein Rassist bist, aber... Und hat dann eben angefangen, damit ihre eigenen Erfahrungen in der Kindheit als Schulmädchen mit dem Busing zu teilen. Also Busing ist ja die Praxis, dass man damals versucht hat, in den 60er und 70er Jahren weiße und schwarze Gemeinden mehr zu durchmischen, indem man die Trennung der Schulbezirke aufgehoben hatte. Und Harris hatte quasi aus ihrer eigenen Busing-Erfahrung politischen Profit geschlagen. Aber ich könnte Ihnen gar nicht sagen, wo Harris eigentlich beim Thema Busing heutzutage steht, ob sie das richtig fand oder falsch. Sie schafft es häufig, sich alle Türen offen zu halten und will damit eben keine Wählergruppe verprellen. Aber also ich habe mit einigen schwarzen Aktivisten hier in Berkeley und in Oakland telefoniert. Sie sagen, da ist endlich eine schwarze Frau im Weißen Haus, aber die ist uns viel zu moderat. Wir empfinden das eigentlich als Verrat.
In der Biografie bringen Sie das auf den Punkt, Harris versucht verzweifelt, allen zu gefallen. Viele Leute fragen immer noch, wofür steht die Frau eigentlich? Natürlich ist sie als Vizepräsidentin eingeschränkt, aber Präsident Biden lässt ihr auch sehr viel Raum.
Absolut. Und ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass wir in einem Zeitalter in den USA leben, in dem Polarisierung bei vielen Lesern positiv ankommt. Also an dem extreme Positionen von vielen Wählergruppen geschätzt werden, einfach weil die Ablehnung der jeweils anderen Partei in der Bevölkerung sehr stark manifestiert ist. Und Leute wie ein Bernie Sanders beispielsweise, die eigentlich recht extreme Positionen einnehmen, die kommen häufig bei den entsprechenden Wählergruppen positiv an, weil man eben weiß, wofür die stehen. Harris wiederum ist einem Joe Biden insofern ähnlich, als dass sie sehr moderat ist, dass sie eigentlich keine Hardlinerin ist. Und da ist es einfach schwierig, Aufmerksamkeit zu generieren mit einerseits, andererseits Position, wie es Harris nun auch Kraft ihres Amtes wegen eben durchaus versucht.
Die Umfragewerte für die Regierung von Präsident Biden sind gesunken. Welchen Anteil daran hat Kamala Harris?
Die Hauptaufgabe des VP, wie man hier sagt, ist eigentlich einzuspringen, wenn der Präsident sein Amt nicht mehr ausüben kann. Und alles andere ist ein sehr informelle Aufträge. Ich glaube, wir wissen alle gar nicht mehr, was Mike Pence überhaupt im ersten Jahr von der Ära Trump gemacht hat. Aber die Umfragewerte sind real. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck dessen, wie hoch die Erwartungen an diese neue Regierung waren, ähnlich wie bei Barack Obama damals, vielleicht auch unrealistisch hoch, weil auch eine entsprechende Erwartungshaltung im Wahlkampf geschürt wurde. Aber es zeigt eben auch, wie groß die Probleme im Land sind. Und da herrscht einfach seit vielen Jahren Stillstand. Eine Sache, für die Harris eigentlich kaum Anerkennung bekommt, ist die Tatsache, dass sie enorm dazu beigetragen hatte, dass die USA jetzt Kindergeld eingeführt haben. Also was gab es hier ja vorher eigentlich gar nicht. Und Experten sind sich einig, dass durch diese eine Maßnahme die Kinderarmut im Land massiv zurückgehen dürfte. Aber das ist eben so ein bisschen das Undankbare am Job des Vizepräsidenten. Man ist die rechte Hand des Präsidenten und darf sich nachher nicht öffentlichkeitswirksam auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal Leute, was ich schon zustande gebracht habe.
Marie-Astrid Langer war das im Gespräch über ihr Buch Kamala Harris, ein Porträt. Im Surkamp Verlag erschienen, 222 Seiten, 16 Euro. Das Gespräch führte meine Kollegin Doris Simon. Erging es und wie verhielten sich Bauhaus-Künstlerinnen und Künstler in der Zeit des Nationalsozialismus? Eine Ausstellung in Weimar dokumentiert die politischen Kämpfe um das Bauhaus und beschreibt Lebenswege in der Diktatur. Der Katalog zur Ausstellung erzählt anhand von einschlägigen Objekten der Zeit vom Leben und Wirken ehemaliger Bauhaus-Angehöriger. Nicht wenige standen mit ihrem Werk am Pranger. Andere beteiligten sich an Propaganda-Ausstellungen oder stellten sich in die Dienste der Machthaber. Henry Bernhard stellt den Katalog vor.
Dahin schauen, wo es weh tut.
Anke Blüm ist eine der drei Kuratoren der Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus und Co-Autorin des Kataloges. Dahin schauen, wo es weh tut, könnte das Motto sein, das über dem Projekt steht, das längst überfällig war. Es zeigt, dass unter den Bauhäuslern, die in Weimar, Dessau, Berlin gelehrt und studiert haben, nicht nur Lichtgestalten der modernen Kunst, des innovativen Designs, nicht nur unbeugsame, im Zweifel linke, Demokraten waren, sondern auch verstummte, Opportunisten, Mitläufer, auch Täter im Nationalsozialismus. Oder, um es noch schlichter zu formulieren, ganz normale Deutsche. Der Historiker Götz Ali fragte im vergangenen Jahr auf einer Tagung der Klassikstiftung Weimar zum Thema Bauhaus und Nationalsozialismus, die der aktuellen Ausstellung voranging.
Warum ist das Bauhaus ein Mythos geworden, der Moderne?
Und er antwortete gleich selbst.
Ich glaube, es sind viel weniger die Leute, die im Bauhaus ausgebildet sind, die da gearbeitet haben, sondern weil wir die Nachgeborenen und uns nach Inseln der Seligen sehen, die unschuldig sind. Das heißt, wir legen da in bestimmte Kapitel der Geschichte etwas hinein, um zu sagen, das waren die Guten. Die hat es gegeben und mit denen können wir uns identifizieren. Wir suchen solche Inseln. Und diese Inseln, das geschieht nun seit 50 Jahren ununterbrochen, die bröckeln und bröckeln und bröckeln. Und diese Arbeit ist gut.
Der Katalog zur Weimarer Ausstellung von Anke Blüm, Elisabeth Otto und Patrick Rössler zerstört ganz in diesem Sinne die Inseln der Illusion, ohne Wertung. Und er tut es noch viel genauer und quellengesättigter, als es die Ausstellung vermag. Nach Kapiteln über die politische Bedrängnis, unter der das Bauhaus von Anfang an stand, über die Versuche, es in die neue Zeit des Nationalsozialismus hinüberzuretten, über den Bildersturm auf angeblich entartete Kunst in Weimar schon ab 1930, folgen 58 kurze Porträts von Bauhäuslern, die mal ein Semester, mal ein ganzes Studium am Bauhaus verbracht haben und deren Lebenswege so vielfältig weitergingen wie die anderer Deutscher auch. 24 sind aus zumeist rassischen Gründen vom NS-Regime ermordet worden. Einige wenige emigrierten, die allermeisten versuchten, sich anzupassen, politisch wie auch formell. Anke Blüm hat viele der Lebenswege recherchiert.
Sie sind eben nicht nur links verfolgt, ins Exil gegangen, in die innere Emigration. Nein, sie haben schlicht und einfach auch mitgemacht. Sie haben ihre künstlerischen Fähigkeiten in den Dienst des neuen Staates gestellt, haben Hitlerbüsten oder Göringbüsten gemacht, die dann auch praktischerweise gleich als Postkarten vertrieben wurden und zum Massenartikel wurden.
Viele landeten 1937 mit ihren Werken in der Ausstellung Entartete Kunst. Und einige wenige davon konnten sich zugleich an der großen deutschen Kunstausstellung in München beteiligen. Wie etwa Hans Haffenrichter, der ab 1922 am Bauhaus in Weimar studiert hatte.
Adlerköpfe, Schwerträger, Bogenschützen und Porträtköpfe von Nazi-Prominenz, allen voran Hitler und Göring, gehören auch dazu. Nach 1945 hat er sich in den Entnazifizierungsbögen ganz klar als Verfolgten und Geschädigten dargestellt.
Der Katalog ändert aber nicht nur unseren Blick auf die Bauhäusler, sondern schärft auch das Bewusstsein für die Ambivalenz der Moderne. Auch im Nationalsozialismus, der neben dem Traditionellen auch moderne Elemente zur Selbstdarstellung nutzte. Der Werbegrafiker Herbert Bayer, Bauhausschüler in Weimar und Bauhauslehrer in Dessau, stand mit seiner enormen Begabung für eine elegante Moderne. Er gestaltete unter anderem Zeitschriften und Plakate und galt als Liebling des Propagandaministers Josef Goebbels. Aber so einfach ist es wiederum auch nicht, wie der Erfurter Kommunikationswissenschaftler Patrick Rössler, auch er einer der Autoren, ausführt.
Es tauchen in den Quellen immer wieder Hinweise auf, dass Bayer mit seinem Studio Durland mitunter Regimegegner unterstützt hat, ihnen Arbeit gegeben hat. Und er nimmt für sich mehrfach ausdrücklich den Anspruch, er habe, Zitat, nie Heil Hitler gesagt oder für die Partei gearbeitet.
1938 emigrierte Herbert Bayer mit seiner Frau, die als sogenannte Halbjüdin gefährdet war, in die USA und setzte dort seine Karriere fort. Später versuchte er, die Spuren seiner Arbeit für den schönen Schein des Nationalsozialismus zu verwischen.
Und so scheint sich in der Person Herbert Bayers und seiner Biografie wie in einem Brennglas vieles von der Ambivalenz und der Zerrissenheit der Bauhäusler während der Zeit des Nationalsozialismus zu kristallisieren. Berufliche Perspektiven und existenzielle Krisen, die Hin- und Hergerissenheit zwischen Mitläufertum und Opposition, zwischen Bleiben in einem verachteten System und dem Aufbruch in eine ungewisse Zukunft. Und die Frage nach einem Umgang mit dieser Situation nach 1945, die einem ein Überleben in Selbstachtung noch ermöglichen sollte.
Die Autoren versagen sich dankenswerterweise Urteile über die Lebenswege, außer bei einem, Fritz Ertl aus Linz. Als SS-Untersturmführer entwarf er unter anderem den Grundriss des KZ Auschwitz-Birkenau. In der Bauabteilung des KZ kam im Übrigen ein Drittel der Männer aus dem Bauhaus. Was den Architekturtheoretiker und Katalogmitautor Philipp Oswald über Auschwitz schlussfolgern lässt.
Wenn man die üblichen Usancen der Zuschreibung, was der Bauhausbewegung zugehört, in der Praxis der Rezeption ist es natürlich ein Bauhausdesign.
Demgegenüber stellt der Katalog Biografien, die von Selbstbehauptung, Solidarität bis hin zum Widerstand geprägt sind. Das Bauhaus gibt es nicht, schrieb der Kunsthistoriker Wulf Herzogenrath zum 100. Jubiläum des Bauhauses. Man könnte nun hinzufügen, den Bauhäusler gibt es auch nicht. Jeder, der schon ein Buch über das Bauhaus im Regal stehen hat, sollte diesen großartigen Katalog dazustellen. Sonst bleibt das erste Buch unvollständiges Stückwerk.
Sie hörten einen Beitrag von Henry Bernhard. Der Katalog Bauhaus und Nationalsozialismus zur gleichnamigen Ausstellung in Weimar ist im Hirmer Verlag erschienen, herausgegeben von Anke Blüm, Elisabeth Otto und Patrick Rössler, erfüllt 256 Seiten und kostet 49,90 Euro. Ein noch umfangreicherer Tagungsband mit dem Titel Ein Restchen alter Ideale, Bauhäuslerinnen und Bauhäusler im Nationalsozialismus, erscheint voraussichtlich im Oktober bei Wallstein. Und die Ausstellung läuft noch bis Mitte September. Das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag geht es unter anderem um Verfassungspatriotismus und um den Nordirland-Konflikt. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen.